Seid standhaft. Verfolgung und Verführung von Christen. So lautet unser Thema heute Morgen. Lese dazu ein Wort, was unser Herr Jesus gesagt hat in der Endzeitrede in Matthäus 24 ab Vers 9. Jesus Christus spricht, und zwar zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Königreich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ihr Lieben, der Satan gebraucht eine Doppelstrategie, um die Gemeinde anzugreifen. Die Doppelstrategie von Verfolgung und Verführung. Wo er Christen nicht verfolgen kann, da verführt er sie. Das ist vor allem bei uns der Fall, im westlichen Abendland. Und in anderen Ländern ist schon massive Verfolgung. Während wir hier etwa eine Stunde jetzt diesen Vortrag hören, werden in dieser Zeit etwa 12 Christen im Durchschnitt weltweit getötet. Alle 5 Minuten stirbt ein Christ, der nicht bereit ist, etwa zum Islam zu konvertieren. So ist die Situation in unserer Gegenwart. Bevor ich dieses auch lehrmäßig darstelle, diese ganzen Entwicklungen der Verfolgung und Verführung, möchte ich wieder ein Ideaheft zur Hand nehmen, beliebiges Heft, könnt ihr auch eine Zeitung nehmen, um einfach zu zeigen, was zurzeit so geschieht. Ich habe es ja auch beim ersten Vortrag schon so ähnlich gemacht. In dem Fall ist es Nummer 15 vom 9. April 2015, was wird da an aktuellen Dingen berichtet. Und ich sage euch, ich verkrafte das nicht, solche Zeitschriften noch zu lesen, weil es, man kriegt dann schlaflose Nächte, wenn man die Dinge alle an sich ranlässt. Da die Titelseite schon spricht von dem Thema der Genderwahn. Mutter unser, Vater, Mutter des Kosmos, das Gott, Bibelvarianzen, Unisex-Toilette, die Sprechenden, die Mitarbeitenden, man darf nicht mehr Mitarbeiter sagen oder Mitarbeiterin, es muss alles geschlechtsneutral formuliert werden. In Schweden hat man ja schon das dritte Geschlecht jetzt versucht einzuführen, auch mit dem neuen Begriff. Also man will nicht mehr Gottes Schöpfungsordnung annehmen, der uns schuf als Mann und Frau. Wenn man dann aufblättert auf Seite 3, ein Artikel von Pastor Uwe Holmer, dem früheren Leiter der Lobetal-Anstalten, der Honecker-Ehepaar Logis geboten hatte, als niemand sie aufnehmen wollte. Und er schreibt hier Folgendes: Wenn Christen an ihrer Kirche leiden, es geht ja um Verfolgung und Verführung, beides heute Morgen. Und wie sieht es in den Kirchen aus heute, oder die sich noch Kirchen nennen? Er schreibt: Immer mehr Christen, für die die Bibel Gottes Wort ist, leiden an ihrer evangelischen Kirche. Sie ist tatsächlich todkrank. Ihre Krankheit begann nicht erst heute. Schon vor über 100 Jahren schrieb Pastor Friedrich von Bodelschwing in großer Sorge: Unaufhaltsam ergießt sich eine Flut glaubensloser und oft pietätloser Kritik von den theologischen Lehrstühlen unserer deutschen Hochschulen über unsere arme theologische Jugend und rüttelt an den Grundlagen unseres Glaubens, nämlich an der Heiligen Schrift. Die Situation, so sagt er weiter, Holmer heute, die Situation hat sich seitdem nicht verbessert. Im Gegenteil, waren es vor 100 Jahren Universitätsprofessoren, so sind es heute einzelne Bischöfe, Präses und Kirchenpräsidenten selbst, die den Grund unseres Glaubens leugnen. Die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten, die behaupten, die Bibel sei ein Buch wie jedes andere, also nicht Gottes Wort. Von daher, so sagt ein Pfarrer der Landeskirche, ich zitiere ihn ganz bewusst, von daher darf man sich nicht wundern, dass in den letzten 20 Jahren etwa 4 Millionen Mitglieder die Landeskirchen verlassen haben. Unter den Ausgetretenen sind viele enttäuschte Christen. Gab es 1950 noch 42,2 Millionen Mitglieder der EKD, so sind es jetzt weniger als 23 Millionen. Wird es in 50 Jahren noch evangelische Landeskirchen geben, fragt er. Und dann sagt er aber auch zu Recht, leider zutreffend, leider sind auch zahlreiche Freikirchen vom Virus der Bibelkritik betroffen und haben zurückgehende Zahlen. Zitat Ende. Wer fängt diese heimatlosen Christen auf? Wie schon erwähnt, es gilt, bibeltreue Gemeinden zu gründen oder zu unterstützen um weiterhin geistliche Heimat zu bieten. Wenn wir dann einige Seiten weiterblättern, auf Seite, wo stehen bei Idealen die Seiten? Seite 9, da kommt Pastor Olaf Latzl aus Bremen hier abgebildet. Und da steht nach umstrittener Predigt mehr Zulauf für die Martini-Gemeinde. Die Besucherzahl ist um 33% gewachsen. Er hatte ja Klartext gepredigt über den Götzendienst, hat er ein Wort oder die Stelle über den Propheten Gideon, den Richter Gideon, zitiert, wie er die Götzenfiguren zerschlagen hat und hat gesagt, auch heute müssen wir uns absondern von allem Heidnischen. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, im Gegensatz zu noch Kanzlerin Merkel. Und all diese Aussagen hat er gemacht, hat ein paar grob Begriffe, wie es auch Martin Luther gemacht hätte, gebraucht, die vielleicht heute nicht so gut ankommen. Aber das darf man wohl nicht mehr sagen, laut der Leitung der bremischen Kirche, die ein ganz besonderes System hat, wo man nicht so einfach entlassen werden kann als Pfarrer, das muss ich dazu sagen. Und 70 seiner Kolleginnen und Kollegen haben sich gegen ihn gestellt und öffentlich demonstriert für ein buntes Bremen, wo alles Platz hat, die Vielfalt, auch religiös, ja, wischiwaschi gegen das erste Gebot, möchte ich auch hier ganz klar sagen. Aber so weit sind wir eben schon. Und dann haben sie ja sogar ihn wegen Volksverhetzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, aber jetzt kam gerade vor ein paar Tagen die Meldung, dass diese Anklage zurückgewiesen wurde. Es fällt unter die Meinungsfreiheit. Und damit ist noch unsere Predigt und Glaubensfreiheit vorerst noch bestätigt worden, Gott sei Dank. Ja. Das können Sie uns jetzt alle hier, die Brüder rundum, auch schon wegen jeder Aussage hier anzeigen. Natürlich wollen wir niemanden diskriminieren, niemanden schlecht machen. Ich versuche auch immer liebevoll und sachlich, Dinge beim Namen zu nennen. Es werden auch einige weitere heikle Punkte heute kommen. Aber es geht mir nicht darum, Menschen zu diskreditieren, sondern einfach von der Bibel her zu zeigen, nach meiner Stückwerkerkenntnis natürlich auch, aber zu zeigen, was biblisch wahr ist und was falsch ist, was unbiblisch ist. Es geht einfach um die Geisterunterscheidung, um die Apologetik, die Abwehr falscher Lehren und Lebensstile, gerade auch in unserer Zeit. Dann wir bleiben mal noch in diesem Ideaheft Nummer 15 von 2015, kann man sich gut merken. Und zwar auf Seite, wo stehen denn hier wieder die Seiten? Seite 11, ja. Wenn so ein Diagramm ist, ist keine Seite. Da steht dann die erschütternde Meldung, überholt der Islam bis 2070 die Christenheit. Das ist das Gericht, schon in Kleinasien gewesen damals, überall, wo nicht mehr klare biblische Position von den offiziellen Kirchen vertreten wird, da überrollt der Islam unser Land. Und es wird eine kleine Herde sein, die der Herr am Ende antrifft. Ja, nach 2070, so steht hier geschrieben in Idea, könnte es weltweit mehr Muslime als Christen geben. Bisher ist es noch andersrum. Nur ein Satz, der Anteil der Christen an der wachsenden Weltbevölkerung sinkt leicht von 31,45% auf 31,4%. Während die Prozentzahl der Muslime von 23,2% auf 29,7% steigt bis 2050, so die Prognosen bei der jetzigen Entwicklung, wenn die sich so fortsetzt. Ich muss mich kurz fassen, noch ein paar Beispiele. Da kommt auf der nächsten Seite, Seite 12, was Eltern ablehnen sollten. Bildungspläne. Klaus und Peter wollen Hochzeit feiern, so eine Textaufgabe im Deutschbuch. Alles so geplant, ja, nicht nur für Schüler, sondern auch auf allen Ebenen der Gesellschaft soll der Genderismus, die Auflösung der gottgegebenen Schöpfungsordnung durchgedrückt werden, vor allem von grün-roten Regierungen. Auf der gleichen Seite eine Meldung, TV-Prediger Robert Schuller gestorben und Gott sei Dank, sage ich mal, haben sie im letzten Satz in die Dia geschrieben, dass er umstritten ist, weil er das Evangelium mit der Botschaft vom positiven Denken verknüpfte. Also im Grunde Esoterik, christlich garniert. Ja. Und da fallen mir natürlich auch andere sogenannte Predigerinnen ein. Laut Bibel darf ja eine Frau nicht da, wo Männer sind, predigen oder leiten. Aber das wird heute massenhaft getan gegen das Wort Gottes. Und schon von daher kann es nicht richtig sein, wenn etwa eine Frau wie Joyce Meyer als Predigerin über die ganze Weltchristenheit auftritt. Und sie verkündigt ja dann auch ein Wohlfühlevangelium. Genieße das Leben. Ja, wie wird man dann sich verhalten, wenn es darum geht, Jesus zu bezeugen oder den Kopf zu verlieren? Kann man dann auch noch das Leben genießen? Man muss sich einfach die Frage stellen. Oder Sarah Young, habe ich schon im ersten Vortrag erwähnt, Es ist Spiritismus, wenn man Bücher in der Ich Jesus sage euch Form schreibt. Ja. Das ist eine Medialität, ein wie automatisches Schreiben, aber das hat nichts mit dem Geist Gottes zu tun, auch wenn vielleicht ein paar biblische Aussagen drin sind als Tarnung. Also wir merken vielleicht, wie wir selber schon verführt sind, die das bisher nicht gemerkt haben. Manche von uns, ich habe schon einige Gespräche hier gehabt. Dann nächste Seite, Seite 13, Bergsteiger Messner nennt die Gipfelkreuze Humbug, sagt er. Man sollte keine Kreuze aufstellen, aber wenn im Himalaya die buddhistischen Steine und diese Sachen stehen, das sei das in Ordnung. Ja. Also der bekannteste Bergsteiger der Welt als Propagandist heidnischer Religiosität. Dann nächste Seite 14, es geht ja hier Seite für Seite. Dank der Linkspartei erstmals Homo, Bi und Intersexuelle im ZDF-Fernsehrat. Also wir merken, viele fragen sich, leben wir schon in der Endzeit? Leben wir schon im Glaubensabfall? Ja, was, wo leben wir denn, wenn jetzt nicht heute schon im Glaubensabfall? Erstmals Homo, Bi und Intersexuelle im ZDF-Fernsehrat. Jetzt weiß ich, warum ich keinen Fernseher habe seit Jahrzehnten. Es gilt in einer gesunden Weise, sich abzusondern von allem, was uns vom Herrn wegzieht. Dann die Meldung, der große Völkermord in den Armeniern, auf Seite 18 folgende. 1,5 Millionen Menschen, vor allem eben auch Christen, wurden damals in grausamer Weise ermordet. Bis heute wird von der Türkei geleugnet, dass das ein Völkermord war. Und dann die für mich erschütterndste Meldung, und da wird es jetzt ganz heikel, wir kommen jetzt ganz nahe an uns, ich hoffe, dass auch niemand mehr jetzt böse ist, aber steht ja in Idea, nicht? Da darf man es ja noch zitieren. Ist ja dann von der Allianz sozusagen noch einigermaßen abgedeckt, obwohl sie selber verantwortlich dafür ist. Warum Missionswerke das Wort Mission streichen? Habt ihr das auch gelesen? Wusstet ihr schon, dass die Deutsche Missionsgemeinschaft jetzt nicht mehr Deutsche Missionsgemeinschaft heißt, sondern DMG, damit Menschen Gott begegnen? Dass die Pilgermission St. Krishona nicht mehr Pilgermission St. Krishona heißt, sondern einfach Krishona International? Dass das Missionshaus Bibelschule Wiedenest nicht mehr Missionshaus Bibelschule Wiedenest heißt, sondern einfach Forum Wiedenest, christliche Impulse für Gemeinden weltweit? Dass der evangelische Arbeitskreis für Mission, der frühere Arbeitskreis für evangelikale Missiologie, jetzt evangelischer Arbeitskreis für Mission, Kultur und Religion umbenannt wurde, dass der Ring missionarischer Jugendbewegungen sich umbenannt hat in den Namen Netzwerk Mission Mensch, da ist immerhin Mission noch drin, aber ein bisschen andere Bedeutung, ja, das ist so meine Sendung Mensch zu den Menschen und so, oder andere. Warum meidet man den Begriff Mission? Ich möchte dazu einiges zitieren hier. Idea schreibt hier, in den letzten 10 Jahren ist im deutschsprachigen Raum Merkwürdiges geschehen. Traditionelle evangelikale Werke änderten ihren Namen. Machte er bisher eindeutig klar, was die Organisation wollte, muss er heute oft erklärt werden. Leser fragten deshalb bereits häufiger bei Idea nach, ob diese Werke sich ihres missionarischen Auftrags schämten, beziehungsweise warum sie ihren Namen geändert haben. Also ich, wie gesagt, ich zitiere Idea, bin ganz vorsichtig heute, ja. Und dann erstmal zu DMG, Deutsche Missionsgemeinschaft. Das mit rund 350 Mitarbeitern größte protestantische Missionswerk in Deutschland, die DMG, heißt seit Ende 2013 DMG Interpersonal. Warum? Nach Worten von Missionsleiter Detlef Blöcher hat der Begriff Mission in etlichen Einsatzländern zunehmend Probleme verursacht. Mission ist dort zu einem Unwort geworden. Es hat eine schlechte Presse, so Blöcher. Wenn DMG-Beschäftigte sich dort bei den Behörden anmeldeten, habe es kritische Rückfragen gegeben. Also er hat auch mir persönlich geschrieben und hat gesagt, man will eben die Missionare schützen. Obwohl, ja, sie haben sowieso schon, und das muss man auch so machen, die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, neu gesagt, ja, unter Dick-Organisation natürlich in die Länder geschickt, das ist klar. Aber das kann man ja auch bisher weiter so machen. Aber man hat jetzt auch den Namen der Muttergesellschaft geändert, obwohl das über Jahrtausende nicht nötig war. Aber jetzt plötzlich scheint es alles nötig zu sein, dass man überall den Begriff Mission rausstreicht, überall auch den Begriff Bibelschule rausstreicht. Bibel und Mission, das passt eben nicht mehr so hinein. Man hat also Angst, dass dann Probleme geben könnte, vor allem Islam. Rein menschlich kann ich es jetzt ein Stück weit verstehen, aber von biblischem Auftrag her ist es an sich, nach meiner Sicht, eine Katastrophe, was da geschieht. Und ich zitiere aber der Fairness weiter, was Detlef Blöcher hierzu sagt. Allerdings wolle das Missionswerk nicht verheimlichen, wofür DMG steht, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Im Logo, viele Punkte, Punkte, in einer Erdkugel könne man weiter das christliche Kreuz erkennen. Also wer das Bild sieht, vorher war es ein ganz klar konturiertes Kreuz, jetzt sind solche Punkte, wo man erstmal so suchen muss. Also wer farbenblind ist, kann das Kreuz nicht mehr erkennen. Das ist jetzt so versteckt wie so ein Punktesystem. So wie man bei meinen Augenoptiker die Punkte hat. Ne? Und so ein geschwungenes Kreuz, so wie der Saturn, wer den Vortrag vom letzten Mal noch kennt, ne? Vom Bruder Bausch, der kommt ja heute Mittag. Blöcher, und jetzt kommt also für mich der Hammer. Blöcher verweist auf die Bibel und sagt, das Wort Mission kommt in der Bibel gar nicht vor. Das ist mir also völlig neu. Ich habe ja auch 8 Jahre Theologie studiert. Und immer wenn was von Sendung steht oder Apostolos oder Gesandtsein, heißt ja auf Lateinisch immer Missio. Mittere heißt senden. Mittere, mito, mitis, mitis, mitimus, mititis, mitunt, ja, Lateinisch. Und es ist das gleiche wie Apostello, Apostelleis, Apostelle, ja, also brauche jetzt nicht meine Griechisch- und Lateinischkenntnisse hier vorführen, aber das ist das gleiche wie Apostel oder Missionar. Die modernen, die heutigen Gesandten, natürlich nicht die Apostel im Ursinne, ja, die waren einmalig, die Augenzeugen Jesu, aber jeder Missionar ist im Grunde ein Apostolos, ein Gesandter in Gebiete, wo das Evangelium noch nicht verkündigt ist. Aber es kommt in der Bibel plötzlich gar nicht mehr vor. Ja, Lateinisch vielleicht nicht, im Griechischen, das mag ja schon sein. Und dann das Erschütternde von den Mitarbeitenden, Mitarbeitern steht hier noch, oh, schon falsch gelesen. Von den Mitarbeitern habe es sehr positive Reaktionen gegeben und aus dem Freundeskreis nur einzelne kritische Rückfragen. Diese Personen, sagte Detlef Blöcher, habe ich alle persönlich angerufen, auf die Anfragen gehört und den Namenswechsel nochmals erklärt. Da konnte ich alle gewinnen, bis auf eine Person. Ich weiß nicht, welche das war, das ich bin. Naja, dann das Forum, vielleicht auch jemand anders. Aber wir wollen einfach beten. Es ist an sich, wisst ihr, versteht mich nicht falsch, wir wollen schon unterstützen und beten weiter für die Missionare. Missionare, ich weiß nicht, wie man sie sonst nennen soll, aber sie gehen dann als Zeltmacher hin in anderen Berufen auch, das ist ganz klar, das verstehe ich auch. Ich habe nur ein Problem, wenn man insgesamt sagt, der Begriff Mission komme in der Bibel gar nicht vor. Also das ist wirklich der Hammer, ja, so neudeutsch gesagt. Dann Forum Wiedenest. Ein anderes großes evangelikales Missionswerk, das Missionshaus Bibelschule Wiedenest, heißt seit 2009 Forum Wiedenest. Schon seit 2004 sei der alte Begriff nicht mehr passend gewesen, erklärt Missionsleiter Ulrich Neuenhausen, weil sie ein Gemeindeforum hätten und so weiter. Und jetzt kommt aber auch hier der Hammer, neudeutsch gesagt, wird hier zitiert in Idea Seite 22, und auch die Bezeichnung Bibelschule habe sich überholt. Und jetzt hört genau zu als Begründung, das weckt Assoziationen an Koranschule. Naja, also ihr könnt es euch gern kopieren hier. Ja. Das ist ein wörtliches Zitat hier von dem Leiter von Wiedenest, übrigens auch ein früherer Student von mir. Ich habe das denen so nicht beigebracht. Viele sind jetzt Bibelschulleiter, die ich damals ausgebildet habe. Aber ich habe immer gesagt, ihr müsst auf dem schmalen Weg bleiben. Das wirkt Assoziationen an Koranschule. Das ist irritierend, schreibt er. Ich denke eher, sie haben Angst, dass sie nicht als wissenschaftlich gelten. Überall sucht man ja die Anerkennung von der Welt, von der Wissenschaftlichkeit und Uni-Theologie sozusagen, ist da im Dialog, will nicht ausgegrenzt sein. Das ist der wirkliche Grund. Das hat man auch gar nicht weit von hier, schon vor 15 Jahren die Hochschulanerkennung gesucht, ist jetzt auch internationale Hochschule und so weiter und so fort. Früher waren das alles noch Bibelschule, die einfache Missionare ausgesandt haben. Heute muss alles akademisch und verkopft sein. Wo bleibt das Herz? Ja, über den Einzelnen wollen wir hier nicht urteilen. Aber gibt es überhaupt noch Missionare? Ich erinnere mich, Hudson Taylor, glaubt, der hatte auch keine Missionsgesellschaft, die ihn ausgesandt hatte. Aber das war der segensreichste und auch heute noch bekannteste Dienst zu seiner Zeit. Ja, und dann, ich will hier niemandem zu nahe treten, lieber Hausvater Krishona, hast du gewusst, dass das nicht mehr Pilgermission heißt? Ach so, ich habe es jetzt erst aus Idea, er ist ja auch Absolvent, wo das alles noch sehr gut war damals. Direktor angesprochen, ja. Und jetzt, bis jetzt keine Antwort, obwohl du den Direktor angeschrieben hast, als ehemaliger Absolvent. So ist es. Ich habe auch bis heute von Lieben Self vor 15 Jahren keine Antwort bekommen, meine Anfragen. Pilgermission St. Krishona hieß es bis vor einem Jahr und jetzt Krishona International. Also den Pilger und die Mission hat man beides ausgenommen. Mich macht sowas wirklich traurig. Ich könnte Tag und Nacht weinen über diese Entwicklungen. Und dann wird hier Folgendes dazu geschrieben in Idea: Wer diese Pilgermissionare sind und was sie machen, war den Menschen unklar, schreibt der Leiter von Krishna. Gemeinsam mit dem neuen Namen haben wir unseren Auftrag auf den Punkt gebracht: Jesus erleben. Erleben, ja, feiert Jesus. Ja, diese erleben. Wer weiß, was da alles mitklingt, wundert sich nicht. Menschen fördern, dem Nächsten dienen. Klingt alles sehr positiv, so sozial und so. Erklärt Direktor René Winkler, dass mit dem Verzicht auf den Wortteil Pilger im Namen gleichzeitig auch die Mission gestrichen wurde, habe bei der Wahl des neuen Namens keine Rolle gespielt. Es sei darum gegangen, die Vielfalt und Internationalität von Krishna zu betonen. Bei Vielfalt werde ich auch sehr hellhörig. Ne? Über einen Namen lässt sich ohnehin nicht alles mitteilen, ergänzt Winkler. Gegen die neue Bezeichnung habe es keine Widerstände gegeben. Stimmt das? Hast auch nicht geschrieben, oder? Also zumindest von einem Widerstand haben wir heute gehört und es gab bestimmt noch mehr. Ja, ich will jetzt nicht zu viel dazu sagen. Und dann noch andere Beispiele. Aber lassen wir das Thema. Und wie gesagt, wir leben im Abfall im Glauben. Es gibt sicherlich dort auch immer noch Menschen, die es ernst meinen, die wirklich dem Herrn dienen wollen. Das spreche man niemand ab. Aber Nomen est omen, sagt man ja. Es gibt auch Gemeindeverbände. Ich war ja früher selber im Trägerkreis der Gemeindetage unter dem Wort. Da hat man immerhin noch das Wort Gottes im Namen gehabt. Dann hat man sich umbenannt, und kann man natürlich auch nichts dagegen sagen, in Christustag. Wer kann was sagen gegen den Namen Christus? Das haben aber auch viele andere Gemeindeverbände gemacht. Könnt ihr Beispiele nennen? Brüderbund, Christusbund, Evangelischer Brüderverein, wie nennt sich das? Gemeinde für Christus und so weiter. Ich habe mal einen gefragt, ja, warum habt ihr euch denn umbenannt nach so vielen Jahrzehnten? Ja, Brüder, da könnte man an Homosexuelle denken, war dann die Begründung. Genauso wie bei Bibelschule, Koranschule. Ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Ich breche hier einige Tabus. Ich hoffe, ich darf hier nachher noch lebend raus. Aber ich war ja vorsichtig und habe aus Idea zitiert. Und ich finde es also wirklich mutig von Helmut Mathis, dass er diese Meldungen überhaupt noch bringen darf, obwohl das ja sehr mit der Allianz zusammenhängt. Ich weiß, dass er da oft einen schweren Stand hat. Dann auf Seite 26, nur noch ein paar Überschriften. Christen und Muslime beten gemeinsam. Gleich darunter, pommersche Kirchenjugend gegen Diskriminierung, Homo-Ehe anerkennen. Abfall in den Kirchen oder die sich noch so nennen. Ich weiß nicht, ob da noch so einige Knaller drin sind. Aber da eine positive Meldung auch im gleichen Heft. Wenn die Kirche aufgrund von Ex-Muslimen zu klein wird, die sich bekehrt haben, das gibt es auch. Und das erleben wir ja auch, dass sehr viele suchende Menschen kommen. Ihr müsst nur den Mut haben, wenn es der Herr euch zeigt, bibeltreue Gemeinden zu gründen, auch an eurem Ort. Es werden demnächst in Deutschland 500 kirchliche Gemeindehäuser verkauft werden. Seid achtsam und guckt, dass ihr entweder im Haus oder vielleicht auch solche Räume bekommen könnt, bevor sie von den Muslimen aufgekauft worden sind. Ja, ich habe ein bisschen Mut gefasst nach dem Vortrag gestern von Bruder Kannemann Kaufmann, auch einiges vielleicht noch klarer zu sagen als sonst. Also, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Thema. Das war jetzt nur erst dieses Heft als Einstieg. Es gibt eine Verlautbarung, jetzt zunächst zum Thema Verfolgung, dann zum Thema Verführung. Eine Verlautbarung von der OSZE, also wieder ganz eine offizielle Quelle. Das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und die hat im Juni 2011 in Gödelö bei Wien eine Tagung gehabt. Und da wurde zitiert aus der World Christian Encyclopedia und dem Atlas of Global Christianity. Und ich zitiere auch daraus. Die Veröffentlichung von 2001 kam zum Schluss, also die war 10 Jahre früher über die ganzen 2000 Jahre Christenheit veröffentlicht worden, diese Enzyklopädie. Diese Veröffentlichung kam zum Schluss, dass es in den ersten 2000 Jahren rund 70 Millionen christliche Märtyrer gab. Würden wir wohl, wenn sie wiedergeboren waren, natürlich alle mal beim Herrn wiedersehen. Ja. Soweit sie wiedergeboren waren. Manchmal werden auch andere mitgetötet, die nur Namenschristen sind. Aber 70 Millionen werden insgesamt gezählt. Und von denen sind 45 Millionen allein im 20. Jahrhundert umgebracht worden. So hat sich das gesteigert. Und da sagen manche, wir leben nicht in der Endzeit. Vom Jahr 2000 an stieg nun die Zahl der ermordeten Christen weiterhin stark an, bis sie 2005 mit jährlich 160.000 neuen Märtyrern für die gesamte zweite Hälfte des Jahrzehnts einen erschreckenden Höhepunkt erreichte. 105.000 getötete Christen im Schnitt jährlich, also auch heutzutage jährlich etwa 105.000, bedeutet, dass täglich weltweit zwischen 287 und 288 Christen wegen ihres Glaubens ermordet werden. Das sind 12 Christen jede Stunde oder ein Christ alle 5 Minuten. So offiziell bei dieser OSZE-Tagung wurde das also festgestellt. Und ich würde es keinem empfehlen, euch diese Bilder anzuschauen. Manchmal bekomme ich Mails, die lösche ich schnell wieder weg, weil da werden dann auch Bilder von Enthauptungen rumgeschickt und solche Dinge. Ich weiß nicht, ob man das machen muss, aber es ist leider die Realität, diese ISIS-Terrororganisation, die ja damit Schrecken, Angst, Terror auslösen will und ja auch gedroht hat, wir kommen nach Europa. Und im Grunde fehlt ja nicht mehr viel. Es gab jetzt wieder Terroranschläge, die gerade vereitelt wurden. Fast jeden Tag liest man davon oder auch andere, die wirklich durchgeführt werden. Sie wollen hier wohl auch die Regierenden und die Bevölkerung einschüchtern, damit man dem Islam hier nichts mehr in den Weg legt. Und natürlich Bürgerinnen und Bürger, die dagegen demonstrieren, die werden dann auch unter dem Druck wohl aus dieser Richtung schon immer wieder in die rechtsradikale Ecke gedrückt, wobei sie es, denke ich, überwiegend nicht sind. Ja, es sind ganz normale Leute, die da auf die Straße gehen und die das nicht ertragen wollen, dass wir hier auch unter die Scharia kommen. Man hat auch Verfolgung natürlich auch schon nicht nur unter dem Islam gekannt, sondern auch schon im Kommunismus und auch durch die katholische Inquisition. Man kann in alten Schriften der Täufer, etwa im Märtyrerspiegel, nachlesen, wie auch die Täufer, die einfach die Glaubenstaufe, die biblische Taufe, erkannt hatten aus der Heiligen Schrift, wie sie auch grausam verfolgt wurden, leider auch zum Teil von evangelischer Seite, ja, das muss man auch erwähnen, nicht nur von katholischer Seite. Der Täufer Michael Sattler zum Beispiel wurde 1527 bei Rottenburg qualvoll getötet. Zuerst hat man ihm die Zunge herausgeschnitten, dann mit glühenden Zangen Stücke aus dem Leib gerissen und dann wurde er noch gevierteilt und verbrannt. Ein kleiner Gedenkstein steht da in der Nähe von Rottenburg. Ich bin mit dem Fahrrad schon mal vorbeigefahren, habe das zufällig dort gesehen. Da hat man ihm ein kleines Andenken aufgestellt. Nordkorea ist das Land mit der schlimmsten Christenverfolgung bis heute, aber auch in China, Vietnam, Laos und auch in vielen islamischen Ländern, überall da, wo der Islam die Mehrheit hat, findet letztendlich Verfolgung statt. Im Jahr 1980 bereits hat die Pan-Islamische Konferenz in Pakistan, in Lahore, folgenden Geheimbeschluss gefasst: Das ganze Gebiet des Nahen Ostens ist bis zum Jahr 2000 völlig zu islamisieren. Und zwar dergestalt, dass alle, die nicht Moslems geworden sind, ausgelöscht werden müssen. Ausgelöscht, ja, man stellt sich vor. Und da sagen manche, das sei ja alles der gleiche Gott, ja, gerade von unseren Kirchenführern. Ja, ich sage immer, der Halbmond ist ja kein Zeichen für Licht, sondern für Finsternis. Und das zeigt, welcher Geist von unten sich dahinter verbirgt. Man muss sich vorsichtig ausdrücken, ja. Aber es ist, denke ich, jedem klar, dass das nicht der gleiche Gott sein kann. Und auch für einen Muslim wäre es ja Lästerung, wenn man sagt, dass Allah einen Sohn habe. Also von da zeigt sich schon, das passt überhaupt nicht zusammen. Und deshalb müssen die koptischen Christen in Ägypten, Christen in Irak, Iran, Türkei, Libanon, Syrien und die Israelis natürlich auch völlig ausgelöscht werden, hat man damals beschlossen. Noch ist es nicht gelungen, aber man ist auf dem Weg dazu. In Afrika, wo der Islam immer weiter von Nord nach Süd vordringt, hat man auch eine Islam in Afrika-Organisation gegründet im Sommer 1990 und beschlossen, nur noch Muslime in führende Ämter zu berufen, das islamische Recht, die Scharia mit ihren Grausamkeiten einzuführen und eben das Christentum und andere nicht-islamische Religionen zu vernichten. Entweder du wirst Moslem oder du hast noch eine Chance, vielleicht Kopfsteuer zu zahlen, viel Geld zu zahlen, oder du wirst halt getötet. So läuft die ISIS mit ihren Mordschergen, die ja alle so verhüllt sind, dass man die Gesichter nicht sieht auf den Videos, durch die Welt und tötet unsere Brüder und Schwestern. Der Herr Jesus hatte es vorausgesagt: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst haben. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Sie werden euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Aber doch gesagt, fürchte dich nicht, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und ich habe gerade gehört, bei den Armeniern damals, nur die wenigsten sind konvertiert zum Islam. Es waren praktisch fast alle bereit, in den Tod zu gehen, bevor sie Muslime geworden wären, sind sie nicht geworden. Ich will jetzt hier überhaupt nicht polemisieren gegen den Islam, aber wer sich damit beschäftigt hat, es gibt viele Fachleute, die haben eben festgestellt, dass da viele Verse drinstehen, und zwar in den späten Suren Mohammeds, die ja die früheren Suren aufheben. Da gilt das Prinzip der Abrogation. Die späteren Suren, die dann kriegerisch sind, heben die früheren, friedlicheren Suren auf. Zuerst versuchte Mohammed ja durch Überzeugung das zu verbreiten, diese Inspirationen, die er unter Trance in dieser Höhle empfangen hatte und dann aufgeschrieben hat. Und als das nicht angenommen wurde, freiwillig, haben sie es mit Feuer und Schwert gemacht. Und es gab dann Eroberungskriege von 632 an bis heute. Die Unterwerfung von Persien, von Byzanz, von Nordafrika, von Spanien, da waren wir auch schon eingedrungen. Ne? Alhambra-Moschee und was da alles gibt von früher. Ja, und dann sind eben die Kreuzritter dagegen aufgetreten. Auch blutig, auch nicht gut. Ja, aber heute verstehe ich es ein bisschen besser, warum die Kreuzritter damals und der Papst versucht haben, das zu stoppen. Heute würden sie es nicht mehr in dieser Weise stoppen. Heute ist ja alles mit interreligiöser Ökumene. Und das ist natürlich das beste Eroberungsmittel des Islam. Die gehen erst mit der Ökumene ein Stück mit. Und wenn sie dann die Mehrheit haben, dann ist nichts mehr mit Ökumene. Ne? Dann gilt nur noch der Islam. Wobei es natürlich auch unterschiedliche Richtungen im Islam gibt. Sunniten, Schiiten, Aleviten, das sind noch die mäßigteren. Und auch manches andere, auch verschiedene Sekten aus dem Islam, das gibt es natürlich auch. Die Ahmadiyya-Sekte etwa, die einen gekommenen Messias verehrt, der schon längst verstorben ist, aber nicht auferstanden. Ja. Den Ahmad, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen. Jedenfalls ist wichtig, der Islam ist eben nicht nur eine Religion, sondern eine politische Herrschaftsform. Und das haben diese Menschen, die dagegen auf die Straße gehen, erkannt und andere eben nicht. Es ist eine politische Herrschaftsform. Da geht es nicht nur um, dass man sich irgendwo in Moscheen versammelt und den jeweiligen Gott dann verehrt, sondern man will und muss laut Koran auch die Gesellschaft erobern. Es wird unterschieden zwischen dem Haus des Islam und dem Haus des Krieges. Dar al-Islam ist das, wo schon der Islam die Mehrheit hat und herrscht. Und das Haus des Krieges ist da, wo der Islam noch nicht die Mehrheit hat und herrscht. Und wir in Deutschland sind momentan noch Haus des Krieges. Und Al-Fatih-Moschee, auch in Pforzheim, ganz im Ortseingang von Osten her, steht die ganz groß. Die wurde übrigens mit Unterstützung von 16 Kirchengemeinden damals unterstützt. Die haben für den Kronleuchter gesammelt und gespendet. Ja. Man gräbt sich selber das Grab. Al-Fatih, das heißt nach meiner Kenntnis, ich kann kein Arabisch, aber so viel weiß ich, Eroberung, ja, oder Sieg. Das ist ein Sieg, der ausgerufen wird über eine Stadt. Ja, überall, wo eine Moschee steht, ist eben islamisches Territorium. Und es gibt in Deutschland etwa 3000 Moscheen. Nicht alle mit Minarett, auch viele im Hinterhof, ja, aber insgesamt. Ich will jetzt nicht hier endlos zitieren, aber es gibt viele Suren, zum Beispiel Sure 2, 191, da heißt es, tötet die heidnischen Gegner, wo immer ihr sie zu fassen bekommt. Oder Sure 2, 216, euch ist vorgeschrieben, gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Und Sure 9, 5, tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Sure 9, 73, führe Krieg gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei hart gegen sie. Sure 47, 4, haut ihnen mit dem Schwert auf den Nacken, das ist die Enthauptung, ja. Wenn ihr sie schließlich völlig niedergekämpft habt, dann legt sie in Fesseln, um sie später entweder auf dem Gnadenweg oder gegen Lösegeld freizugeben. Es werden hunderttausende Sklaven gemacht und verkauft, im Sudan etwa und anderen Ländern. Haut mit dem Schwert rein, heißt es da noch, und so weiter. Und hier unser Abendland, ehemals christlich, unterwirft sich hier, indem schon unterschieden wird, oft auch mit Nahrung, auch schon zum Teil in Krankenhäusern, Kindertagesstätten und so, zwischen Falal und Nicht-Falal, reiner und unreiner Nahrung, Schweinefleisch wird oft dann schon herausgenommen, weil das für Muslime unrein ist. Man hat sogar schon, habe ich mir sagen lassen, ich bin nicht so oft in Sparkassen, aber schon angefangen, Sparschweine herauszunehmen, weil das auch als unreines Tier im Islam gilt. Ich weiß nicht, gibt es noch Sparschweine? Ich bin da nicht so. Und christliche Symbole werden immer mehr herausgenommen aus Rücksicht auf Muslime in manchen Stadtteilen, in Berlin-Kreuzberg oder im Ruhrgebiet und so weiter. Da ist man ja schon sehr ängstlich geworden mit Kreuzen. Ich habe auch schon mal Döner gegessen und habe gesagt, ich esse gern scharf, da soll er ein Kreuz drauf machen, habe ich in meiner Naivität gesagt. Hat aber kein Kreuz auf den Döner gemacht, sondern irgendeinen Kreis oder was. Also Feinde des Kreuzes Christi, nicht? Das ist ganz klar. Die Kreuzigung lehnen sie völlig ab. Und damit auch die Erlösung. Sie haben nicht die Erlösung, sondern müssen durch ihre fünf Säulen und ihre Werke versuchen, sich selber zu erlösen. Im Grunde wollen wir ihnen Jesus lieb und groß machen. Das ist unser Auftrag. Ja, das möchte ich auch ganz klar sagen. Wollen diese Menschen nicht verachten. Sie wissen es nicht anders. Sie sind so geprägt. Aber ihnen Jesus in Liebe bezeugen. Christliche Symbole sollen aber immer mehr hier entfernt werden. Dann muslimische Feiertage sollen schon in einzelnen Bundesländern jetzt eingeführt werden. Dann getrennte Gräberfelder, eigene Sendungen, also das Wort zum Freitag, Scharia-Gerichte, Gebetsteppiche in der Arbeit, Schächten von Tieren und so weiter. Der Islamwissenschaftler Fuad Adel hat einmal einen Flyer herausgegeben: Christentum und Islam, ein Vergleich. Ich zitiere abschließend zum Thema Islam: einige Gegenüberstellungen hier zwischen Jesus und Mohammed. Wir haben ja noch ein weiteres Thema, Verführung, aber abschließend hier. Unterschiede zwischen Jesus und Mohammed. Und er hat es immer mit Bibelversen und Suren belegt. Der eine heilte die Kranken, der andere ermordete die Gesunden. Der eine hat einen Mann mit einer verdorrten Hand geheilt, hat Gelähmte geheilt. Der andere, eben Mohammed, hat Hände und Füße wechselseitig abgehackt. Sure 5,33. Der eine hat den Blinden die Augen geöffnet, eben Jesus. Der andere hat die offenen Augen geblendet, Sure 5, 101 bis 102. Der eine hat eine gekrümmte Frau aufgerichtet, Jesus. Der andere hat eine Frau in zwei Teile reißen lassen, Hadith 19, Nummer 4345. Der eine hat eine blutflüssige Frau geheilt, Jesus. Der andere hat unsäglich viel unschuldiges Blut vergossen. Der eine hat die Toten auferweckt, der andere hat die Lebenden getötet. Der eine hat seinen Feinden vergeben, der andere hat seine Freunde geschlachtet. Uqa bin Abu Muayyad ibn Ishaq, 675, 76. Der eine hat der Ehebrecherin vergeben und sie ins Leben zurückgeführt, der andere hat sie vor den Augen des Kindes steinigen lassen. Sure 33. Der eine segnete, der andere verfluchte. Suren 39 und so weiter. Der eine brachte Liebe und Frieden, der andere verbreitete Hass und Gewalt. Jesus Christus ist der König des Friedens und Mohammed war ein Kriegsführer und eben leider auch Mörder. Sure 8 und viele weitere. Jesus Christus lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, Hebräer 13, Vers 8. Und Mohammed ist gestorben dagegen, wie jeder Mensch. Salih Muslim, Hadith 1082, Salih Bukhari 2.23.471. Ja, für wen entscheiden sich unsere Mitbürger hier in unserem Land? Wir wollen Muslime einladen. Viele werden nachdenklich, ernsthafte Muslime, Türken und andere, die hier leben. Viele nehmen auch unsere Traktate mit, wenn wir in der Stadt missionieren. Einmal im Monat, auch in Pforzheim, machen wir das ganz bewusst an einem Samstag vom Leopoldplatz. Könnt auch gerne mithelfen. Wer mal gerne kommen möchte, darf mich gerne ansprechen. Und es sind gerade oft Muslime, die sehr offen sind für die Botschaft und sagen, wir teilen diese Grausamkeiten auch nicht, wir können das nicht verstehen. Und ich verstehe den Koran anders, sagen sie dann. Ja. Und ich sage, das sage ich dann, Jesus hat geboten, liebet eure Feinde. Vielleicht will der Herr auch eine Erweckung daraus erwachsen lassen. Man hört auch hinter vorgehaltener Hand, dass gerade in islamischen Ländern es heute doch große Erweckungen auch gibt. Aber so versteckt, die dürfen das nicht so öffentlich sagen. Nun noch zur Verführung. Da wurde ja schon viel gesagt diese Tage. Aber ich möchte doch noch einiges ergänzen. Oder auch wiederholen. Es hat einmal ein Bibelausleger geschrieben: Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung lässt das Unechte triumphieren. Und das, liebe Geschwister, ist hauptsächlich jetzt noch unsere Gefahr in Deutschland, wo noch keine offene Verfolgung ist. Ja, durch das europäische Gesetzgebungsverfahren, da gibt es schon diese Antidiskriminierungsparagraphen, das kann auch uns schon Verfolgung bringen. Aber noch ist die größere Gefahr bei uns hier die Verführung. Ein paar Beispiele. Ich habe ja schon einiges hier genannt, an aktuellen Beispielen. Jetzt ganz generell einige Hinweise dazu. Weil es kommen ja jede Woche neue Entwicklungen dazu. Nicht? Aber grundsätzlich jetzt einmal gesagt, das Grundproblem ist, dass man die Bibelkritik in Deutschland schon seit Jahrhunderten hier eingeführt hat, an den Hochschulen, auch inzwischen leider an den bibeltreuen, ehemaligen Bibelschulen, jetzt auch Hochschulen oder Akademien oder wie es sich alle nennen. Nicht überall, ja, aber zunehmend leider. Nicht, weil die Bibelkritik so überzeugend wäre, sondern weil man die Anerkennung vom Staat will, weil man Kompromisse geschlossen hat. Ich kenne selber einige frühere Bibelschulen oder Akademien, die haben früher, ich war selber mal Dozent an einer, jedes Jahr die Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit unterschrieben. Das war die Voraussetzung, dass man dort unterrichten durfte und ich konnte es von ganzem Herzen unterschreiben. Dann hat man die Anerkennung gesucht vom Staat, was ich natürlich verstehen könnte, ich bin nicht prinzipiell dagegen, aber man hat Kompromisse schließen müssen und da die Chicago-Erklärung beiseite geschafft und dann ein eigenes Bekenntnis formuliert, das so von Theologen so raffiniert formuliert ist, dass es sowohl Bibeltreue als auch Bibelkritiker bejahen können. So können Theologen formulieren, das weiß ich selber. Ich mache das aber nicht so. Ja? Da steht immer wieder drin, wir glauben an die Heilige Schrift, dass sie unfehlbar ist, ja sogar irrtumslos. Aber dann kommt immer hinein, die Bibel ist Gottes Wort und Menschenwort. Und sobald das mit drin steht, auch mit Menschenwort, das öffnet dann der Bibelkritik jede Tür. Nein, die Bibel ist durchgehend Gottes Wort. Zwar durch Menschen inspiriert, aber Gott hat jeden Buchstaben den Menschen eingegeben. Deshalb ist es Gottes Wort, ja, nicht Menschenwort. Das muss man ganz klar unterscheiden. Und sobald diese bekannte Formel kommt, Gottes Wort und Menschenwort, ja, dann kann man sagen, diese menschliche Seite, das dürfen wir jetzt alles zerpflücken. Und das ist das Einfallstor. Achtet mal darauf in den Bekenntnissen, in euren Werken, was da drin steht. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wer sie wirklich kennt, der findet auch keine Widersprüche, sondern sieht, es ist eine wunderbare Harmonie vom ersten Buch Mose bis Offenbarung 22. Eine prophetische Linie, eine heilsgeschichtliche Linie, die sich durchzieht. Von Verheißung bis zur Erfüllung. Wunderbar, diese Einheit. Ja, es gibt ja, laut Professor Werner Gitt, über 6000 Verse mit Prophezeiungen. Über die Hälfte hat sich erfüllt. Keine einzige falsche Prophezeiung. Das zeigt allein schon, es ist Gottes Wort. Ja. Die erste Messias-Verheißung findet sich schon in 1. Mose 3. Der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das zieht sich durch bis Offenbarung 22, wo der Sieg des Herrn Jesus dann in Vollendung sich offenbart im himmlischen Jerusalem. Und das über Jahrtausende entstanden. Das hat der gleiche Geist Gottes inspiriert. Warum deutet man daran herum und spricht der Bibel ihre volle Inspiration und Gültigkeit ab und meint mit dem kleinen menschlichen Verstand sich über Gottes Offenbarung stellen zu können? Es kann dabei nur etwas Falsches herauskommen. Die sogenannte moderne Bibelauslegung, leider auch in ehemals klarstehenden Werken, das ist ein Abfall in unserer Zeit, Glaubensabfall, der mich persönlich auch sehr betrifft und traurig macht. Für mich hat es dazu geführt, dass ich zumindest bei einem Werk Hausverbot habe, weil ich davor gewarnt habe. Bis heute ist das gültig. Aber ich gehe da auch gar nicht mehr hin, solange die Entwicklung dort so ist. Dann ein Wohlfühlevangelium, in dem Show, Erfolg und Sensationen dominieren und dagegen bestimmte Themen ausgeblendet werden. Völlig ausgeblendet, ja. Oder umgedeutet. Die Begriffe kommen vielleicht zum Teil noch vor, aber in einer ganz anderen Deutung. Zum Beispiel die Begriffe Kreuz oder Buße. Zerbruch vor dem Herrn, vor dem Kreuz des Herrn, vor dem Gekreuzigten. Gericht Gottes, ewige Verlorenheit, Verdammnis, Hölle, der Ernst der Nachfolge. Wird in eurer Gemeinde über diese Themen noch deutlich und unverändert gepredigt? Oder wird immer nur gesagt, der liebe Gott, er hat uns alle lieb und er ist so zu uns gekommen und jeder kommt zu ihm und feiert Jesus und Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Also das Kreuz wird dann in solchen Kreisen zu einem Unterhaltungsgegenstand herabgewürdigt. Und wenn es dann ganz schlimm wird, dann tanzt man schon vor dem Altar wie die Baalspriester. Ich war mal noch vor 15 Jahren in einer Gemeinde in Pforzheim, sollte ein bekannter Missionar sprechen, wollte ich auch hören. Dann hatten sie, komischerweise kam ich rein, waren alle Stühle rausgeräumt, vorne war eine harte Rockband aufgebaut. Und dann ging es mit, wie in der Disco, mit Flickerscheinwerfern hier los. Und dann, Gott ist groß, Gott ist einer, haben sie da rumgebrüllt. Und dann haben sie alle angefangen tanzen. Ne? Und ich bin dann schon nach ein paar Minuten gegangen. Ich wollte dann den Vortrag gar nicht mehr hören. So ist der Abfall in den Gemeinden. Das ist das totale Fleisch, der Triumph des Fleisches über den Geist Gottes. Ich hoffe, jeder kann das noch verstehen. Wer die Bibel liest, müsste es an sich verstehen können. Wer eine verfälschte Bibel natürlich liest, der kann es nicht mehr verstehen. Und das wäre auch ein großes Thema. Die verfälschten Bibeln, die es heute massenhaft gibt. Früher hat man noch die Lutherbibel gehabt und dann noch Schlachter oder Elberfelder, solche wortgetreuen Übersetzungen. Heute sind es oft nur noch Interpretationen und im schlimmsten Fall gotteslästerliche Verfälschungen. Ja, dann das Wohlstandsevangelium. Das ist vor allem in pseudocharismatischen Kreisen sehr verbreitet. Du musst, wenn du Christ bist, ein teures Auto fahren, musst ein großes Haus haben, dir muss es gut gehen, du wirst gesegnet mit allen Gütern materieller Art und vor allem natürlich auch der Pastor, der muss dann ganz besonders gesegnet werden mit materiellen Gütern. Da ist die Kollektenpredigt dann oft länger als die eigentliche Predigt. Leider kam das durch viele amerikanische sogenannte Fernsehevangelisten auch bei uns an und dann machen manche meinen, sie müssten es dann nachmachen. Das ist eine völlige Verfälschung des Wortes Gottes. Sicherlich waren ein Abraham und ein Hiob und andere gesegnet durch den Fleiß ihrer Hände und hat der Herr sie gesegnet. Aber wenn wir schon durch unseren Fleiß, soll ja nur durch den Fleiß sein, nicht durch ein Lottogewinn, ja, das ist ja falsches Geld, aber durch eigener Hände Werk zu etwas kommen, dann sollten wir auch bereit sein, mit anderen zu teilen und nicht das alles nur für uns investieren. Versteht ihr? Der Herr Jesus sagt, wehe euch Reichen, ihr habt euren Lohn dahin. Es gilt darum, wohlzutun und mitzuteilen mit anderen. Darauf liegt der Segen des Herrn. Das heißt nicht, dass wir alle jetzt in Armut leben müssen. Deshalb sage ich damit nicht. Aber wenn der Herr uns versorgt, dann sollen wir es nicht für uns horten, sondern auch dahin opfern, wo es wirklich noch geistlich läuft, ja, wo wirklich noch geistlich gelehrt wird. Ist gar nicht so einfach, aber ja, der Herr kann es uns zeigen. Wir unterstützen zum Beispiel auch Missionare, die wir persönlich kennen, und aber dann zweckgebunden für diese Missionare, auch wenn die Werke vielleicht nicht alle mehr so ganz klar stehen. Aber dann bitte nur für diesen Missionar. Das kann man zum Beispiel auch machen als Möglichkeit, versteht ihr? Ja, aber nicht für die Dachverbände oben, das ist dann schwierig. Ja, dann gibt es eine Vermischung biblischer Wahrheiten mit politischen, philosophischen, psychologischen, soziologischen und sonstigen Erkenntnissen ideologischer Systeme. Immer mehr. Das kann ich aus Zeitgründen nicht alles erklären, das wäre mal ein Thema für sich. Und dann natürlich ganz gefährlich, in der Endzeit, haben wir gestern schon von Bruder Ramel auch einiges gehört, diese falsche, gefährliche babylonische Ökumene. Es gibt eine Einheit, eine wahre Einheit der gläubigen, wiedergeborenen Christen gemäß Johannes 17. Es gibt aber auch eine falsche Einheit gemäß Offenbarung 17, wo alles der großen Hure Babylon huldigt, und ich bin überzeugt, dass Rom ein sehr starkes Bindeglied nicht nur der Konfession, sondern auch der Religion ist. Seit Assisi spätestens und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo man die Öffnung zu sämtlichen Religionen schon dann noch weiter vorangetrieben hat, als es auch früher schon war. Jetzt sind alle Dämme gebrochen und es gibt ernsthafte Katholiken, die sagen, in Rom sitzen die Freimaurer auf dem Thron. Das sind also die Traditionalisten um Erzbischof Lefebvre, die sich abgetrennt haben, gesagt haben, das heutige Rom ist der Thron Satans, sagen also selbst die ganz konservativen Katholiken. Kenne ich auch einige von früher noch. Aber natürlich sind die katholischer als katholisch. Ja. Das ist natürlich der Okkultismus pur durch ihre Rituale noch viel stärker drin. Aber auch das heutige Rom ist eben so groß mit dem Toleranzdenken für alle Menschen guten Willens. Ja, das war die erste Ansprache schon des neuen Papstes. Das ist ein freimaurerischer Schlüssel- und Erkennungsbegriff. Alle Menschen guten Willens. Nicht Brüder und Schwestern im biblischen Sinne, sondern Menschen guten Willens. Das ist ein total universaler Begriff der neuen Menschheitsbruderschaft. Und es gibt Schlüsselbegriffe, Schlüsselsymbole, da müssen wir Acht geben. Heute Mittag wird ein Fachmann hier zu uns sprechen, Bruder Uwe Bausch, der sehr viel über Symbolik gearbeitet hat. Bin schon sehr gespannt, was er uns heute alles zeigen wird, auch mit Bildern nachher. Ja, interreligiöse und auch interkonfessionelle Ökumene und Einheit auf Kosten der Wahrheit. Es gilt da nicht mehr die Bibel allein als Maßstab, sondern die Bibel, aber auch alles mögliche andere. Die Traditionen, die dann dazugekommen sind, die Menschenlehren, die Menschensatzungen und was auch immer. Wir wollen alles und müssen alles anhand der Bibel prüfen und korrigieren lassen. Das war uns auch ganz wichtig bei der Gründung unserer Gemeinde vor einigen Jahren in Pforzheim, der Bibelgemeinde, dass wir auch gesagt haben, wir bleiben korrekturbereit anhand der Heiligen Schrift. Wir machen keine unfehlbaren Dogmen, ja? Sondern man muss immer von der Bibel korrekturbereit bleiben. Das haben auch die Reformatoren so geschrieben, die haben auch Bekenntnisse damals verfasst, haben aber geschrieben, die Bibel bleibt die normierende Norm und diese Bekenntnisschriften sind die normierte Norm. Obwohl, und wir wissen ja auch heute, dass auch in den lutherischen Bekenntnissen auch manches steht, was biblisch fragwürdig ist, etwa die Lehre bezüglich des tausendjährigen Reiches oder des Täufertums und so weiter. Ja, das sind jetzt heikle Themen, aber das wird ja auch von der Bibel, muss auch hinterfragt werden können. Und so haben sie es auch damals formuliert und das ehrt also diese Männer sehr, die das damals so gesagt haben. Ja, und dann finden wir auch in der Endzeit auch eine Verführung, das wäre auch ein riesiges Thema, eine Anpassung der Lebensgewohnheiten an das Diktat von Fernsehen und Straße. Zum Beispiel, was die Mode angeht, was die Moralvorstellungen angeht, was die Meinung angeht, die sich dann an die öffentliche Meinung anpasst, auch in vielen frommen Kreisen. Was die Musik angeht, ein riesiges Thema. Wir haben hier einen Fachmann, Bruder Adolf Raul. Ich empfehle euch sehr sein Buch Rock, Pop und Technomusik und ihre Wirkungen. Das ist also ein Standardwerk und das sollten wir wirklich kennen, damit nicht diese fleischliche Musik, die nicht mehr den Geist Gottes transportiert oder unseren Geist anspricht, sondern den Körper, dass das nicht eindringt. Viel Zerstörung in den Gemeinden kommt vor allem auf der Musikschiene, dass der Leib stimuliert wird, das Fleisch angesprochen, aber nicht mehr es geistlich erhebend ist. Oder es gibt Trance-Musik, die immer wiederholten Chorusse, bis der Mensch in Trance, in Hypnose kommt und dann ein heidnisches Geplapper anstimmt, was er für geistliches Sprachenreden hält. Aber ich würde mal sagen, was in diesen Kreisen geschieht, ist das, was der Herr Jesus in Matthäus 6 ablehnt, wo er sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Auch eine große Gefahr. Also es gibt in allen Religionen das Zungengeplapper. Schalala, balala, schabba, schalala und so. Aber ich sage jedem Pfingstler oder Charismatiker, ich glaube es dir nur, wenn du eine Sprache sprichst, etwa Chinesisch, die du nicht gelernt hast, das möchte ich jetzt mal genau hören, ja? Dann ist es echt. Und das schenkt auch Gott den Missionaren. Ich denke, auch heute noch in besonderen Situationen, wenn sie in irgendein Buschgebiet kommen und plötzlich die Sprache können. Das ist ein Sprachenwunder. Ja? Das ist ein Sprachenwunder. Ich bin kein Dispensationalist, der sagt, alles nur im ersten Jahrhundert. Das halte ich auch für übertrieben, diese Lehre. Aber Gott schenkt es zu seinem Bedarf als Sprachenwunder. Wenn ich jetzt in den Busch komme und plötzlich Kongolesisch oder irgendwas kann, ohne dass ich es lange studiert habe, das ist Sprachenreden. Und deshalb hat der Apostel Paulus mehr in Sprachen geredet als sie alle, weil er vielleicht mehr gereist ist als die anderen. Wir wissen nicht genau, ob andere auch so viel gereist sind. Aber Gott hat ihm diese Sprachengabe geschenkt. Ja? Also so verstehe ich, sie dürft mich gern korrigieren. Aber dieses Geplapper wie die Heiden, das hat nichts mit den biblischen Sprachenreden zu tun. Und ihr seht ja, an Pfingsten waren es auch Sprachen. Es war nicht irgendein Gestammel. Und das ekstatische Gestammel ist ja okkult. Das führt den Menschen in Trancezustände. Bis der Kopf geleert ist, plappern sie immer vor sich hin. Und ich kenne Gemeinden, in Pforzheim auch, die müssen Ringstunden machen, bis sie dieses Gestammel rausbringen. Und viele imitieren es, damit sie aufgenommen werden in die Gemeinde. Ich weiß genau, weil viele sind schon ausgetreten, dann zu uns gekommen, haben gesagt, wir haben da was vorgespielt, uns und den anderen, muss das mal da aufgenommen werden und heiraten durften und so weiter. Also das ist das dann der Wille Gottes? Und das heißt auch, reden alle in Sprachen in der Bibel. Nein, das ist kein Kennzeichen des Christseins. Es ist eine Gabe neben vielen. Ja? In besonderen Situationen, vielleicht auch heute noch, das schließe ich nicht völlig aus, aber nicht, was in den allermeisten Kreisen heute geschieht. Ja, ich könnte jetzt noch lange sprechen, aber wenn ich sage langsam zum Ende, dauert es meistens noch eine Viertelstunde. Sodom und Gomorra heute, so habe ich mal ein kleines Gedicht, das sich ganz bewusst nicht reimt, verfasst. Ich habe viele gereimte Gedichte in meinem Andachtsbuch drin, was ihr draußen gesehen habt, Jesus Christus allein. Aber die reimen sich, weil das Gedichte sind, die den Herrn verherrlichen. Aber hier habe ich ein ungereimtes Gedicht. Sodom und Gomorra heute, heißt es. Zuerst wurde die Gotteslästerung freigegeben, dann die Pornografie, dann die Abtreibung. Jetzt folgen Homosexualität und Lesbianismus und bald auch Polygamie und Euthanasie, Inzest und Sodomie. Ich erkläre jetzt nicht im Einzelnen, was das alles ist. Ja? Diese Reihenfolge ist zwangsläufig. Wenn die letzte Stufe erreicht ist, befindet sich die Menschheit im gleichen Zustand wie die Zeitgenossen Noahs vor der Sintflut und die Städte Sodom und Gomorra vor ihrem Untergang. Dann gibt es nur noch eine Steigerung nach unten. Steigerung nach unten. Die weltweite offene Anbetung Satans und seines Sohnes des Antichristen. Vorbereitet durch eine weltweite Vernetzung, Thema Ökumene, Globalisierung, neue Weltordnung, durch eine Religion der Beliebigkeit, totaler Pluralismus, Relativismus, haben auch gehört bei diesen christlichen Werken, pluralistisch wollen sie jetzt sein, Vielfalt, ja, auch bei evangelikalen Werken jetzt, zum Teil, nicht überall, ja, aber gefördert natürlich durch die Weltallianz, die mit dem Vatikan, der UNO und dem Weltkirchenrat zusammenarbeitet. Das wäre auch ein großes Thema inzwischen. Das war früher undenkbar. Vorbereitet durch eine weltweite Vernetzung, durch eine Religion der Beliebigkeit und durch den immer offensichtlicher werdenden Kampf gegen Jesus Christus als den einzigen Weg zu Gott, dem Vater. Also dieses Jesus allein will man nicht mehr hören. Jesus und bleibt schon noch stehen, aber nicht Jesus allein. Darauf muss man achten. Solus Christus, sola scriptura, sola fide, sola gratia. Allein Christus, allein die Heilige Schrift, allein Glaube, allein Gnade. Diese grundsätzlichen reformatorischen Hauptartikel, die sind abgeschafft. Und deshalb will man auch zusammen mit der römisch-katholischen Kirche 2017 das Reformationsjubiläum 500 Jahre Thesenanschlag feiern. Endzeit, Endzeit der Endzeit. Und dann habe ich aber noch ein Bibelvers zitiert zum Abschluss dieses schauerlichen Gedichtes. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. 2. Timotheus 2, Vers 19. Jetzt weiß ich nicht, soll ich hier abbrechen oder noch ein paar Punkte uns mitgeben, wie wir uns verhalten können angesichts dieser Lage. Habt ihr noch ein bisschen Kraft? Es wird heute noch sehr lang gehen, alles mit den Vorträgen, aber ja, gut, vielleicht 10 Minuten jetzt. Wer wird überwinden? Wer wird überwinden? Überwinden wird nur, wer von Jesus Christus überwunden ist. Und das heißt, wer zu ihm gehört, ohne Wenn und Aber. Überwinden wird nur, wer ihm auch inmitten der zunehmenden antichristlichen Strömungen die Treue hält. Jesus allein. Und wenn es durch die Demut geht und nicht durch diese Anerkennung von der Welt, ja, dann ist es gerade der geistliche Weg. Verachtet sein ist unser Los und nicht anerkannt von denen, die fern sind vom Reiche Gottes. Anerkennung vom Herrn ist wichtiger als Anerkennung von Menschen. Und wenn sie uns verleumden, anklagen und was haben sie mit dem Apostel Paulus gemacht? Was haben sie mit Jesus selber gemacht? Er ist ja unser Vorbild. Soll es uns dann besser gehen? Von wem wollen wir eigentlich anerkannt sein? Die Frage stellt sich. Ich weiß auch nicht, ob ich halt nochmal den ganzen Weg mit Promotion und das alles machen würde. Aber ja, das sind Dinge, die sind gar nicht wichtig im Reich Gottes. Um heute, auch heute schon zu den Überwindern zu gehören, sind folgende Voraussetzungen notwendig. Wir glauben an Jesus Christus als unseren Erlöser und Herrn und sind seine Kinder. Der Glaube. Wir stehen in ständiger Gebetsverbindung mit dem Herrn, damit er uns stärken, trösten, leiten, bewahren und korrigieren kann. Wir lesen Gottes Wort, wir stellen es in den Mittelpunkt und richten unser Leben danach aus. Hier ganz kurz ein Hinweis für die stille Zeit. Also das mit der Losung halte ich für viel zu wenig, zumal das heute problematisch geworden ist. Wenn wir nur Losung lesen, dann werden wir schnell verhungern. Viel wichtiger ist es, die Bibel im Zusammenhang zu kennen. Versteht ihr? Also, ich mache das so, dass ich morgens erst bete, dann das Wort lese, und zwar ein Kapitel aus dem Alten Testament und ein Kapitel aus dem Neuen Testament fortlaufend. Da macht man sich vorne ein Zeichen rein und hinten ein Zeichen. Dann liest man Genesis, Matthäus parallel und so weiter. Ja? Und dann eben Gebet. Und da ist gut, wenn man eine Liste hat, auch mit Namen, mit Ereignissen. Vielleicht haben manche ein ganzes Gebetstagebuch, wo dann drin steht, wofür wir beten und was sich dann auch erfüllt hat. Das sind also Hinweise. Und wenn man das intensiv macht, brauchen wir vielleicht normalerweise im Schnitt eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Viertelstunde. Manche beten auch Stunden, mehrere Stunden. Nicht jeder kann das, der dann zur Arbeit muss, aber dass man sich doch mindestens eine Viertelstunde Zeit nimmt morgens oder auch länger, wie wir es hier auch machen. Wir haben ja auch übrigens jeden Morgen um 8 Uhr Gebetsgemeinschaft, etwa eine knappe halbe Stunde. Und dann ist der Tag ganz anders und du wirst auch viel eher vor Sünde bewahrt, wenn du schon morgens mit dem Herrn anfängst. Ja. Wenn du dann in Versuchung kommst, ach, heute habe ich doch so Gemeinschaft mit dem Herrn gehabt, war so gesegnet, sollte ich jetzt das machen? Nein. Wenn man es nicht gemacht hat, mehrere Tage, dann wird man immer schwächer geistlich. Ne? Ich mache jetzt kein Gesetz, es ist nur ein guter Rat. Also, Gottes Wort, das Gebet, dann auch die Gemeinschaft gläubiger Geschwister. Wir verlassen unsere Versammlungen nicht. Je mehr wir sehen, dass sich der Tag naht, sollen wir nicht verlassen. Hebräerbrief steht das als Warnung schon. Und oft sind heute Menschen einsam und haben keine Gemeinschaft mehr. Dann sucht euch doch wenigstens Gleichgesinnte und trefft euch gemeinsam zum Bibellesen, zum Gebet in einem Hauskreis oder geht zu bibeltreuen Konferenzen, wo das Wort noch im Mittelpunkt steht. Auch hier im Haus werden das ganze Jahr immer wieder Bibelwochen angeboten. Also man kann Gemeinschaft auch finden. Herzliche Einladung. Ferner bekennen wir Gott unsere Sünden. Wir lassen uns reinigen durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Tägliche Reinigung und Buße. Wir leben aus der Gnade Gottes, aber wir sollen sie nicht zum Sündigen missbrauchen. So nach dem Motto, ja, bin ich sowieso vergeben, dann macht es ja nichts. Das wäre eine falsche Haltung. Nein, wir sollen die Sünde hassen und lassen. Und wenn wir doch gefallen sind, dürfen wir natürlich zum Herrn kommen und um Vergebung bitten. Und ich denke, wir brauchen das jeden Abend, auch die Reinigung. Auch wenn es nur in Gedanken war, die Sünde, oder auch in Worten, werden wir auch schnell schuldig. Je mehr wir reden, ja, wo viele Worte sind, geht es ohne Sünde nicht ab. Und wenn ich vielleicht hier jemand verletzt habe, möchte ich auch jetzt um Vergebung bitten an dieser Stelle. Ein heikler Punkt ist auch, dass wir die Werke der Finsternis auch in christlichen Gemeinden nicht wuchern lassen dürfen, sondern aufdecken müssen. Der Sauerteig, der böse Sauerteig darf nicht um sich fressen. Ja, ist ganz wichtig. Versteht ihr? Heute wird oft keine Gemeindezucht mehr geübt. Und dadurch sieht es so aus, wie es ist in vielen Gemeinden. Landeskirchlich sowieso, wo ja die 68er Revolutionäre bis zu den Bischofsstühlen sind, die üben keine Gemeindezucht mehr. Im Gegenteil, die holen alles rein. Aber wie sieht es auch in Freikirchen aus, in freien Gemeinden? Man sollte Irrlehre und falsches Lebensstil draußen halten oder ermahnen, zurechtweisen. Es wurden auch schon Beispiele diese Tage genannt. Ja, wir akzeptieren weder den Hochmutsgeist, der sich durch Spaltungssucht offenbart, das ist oft durch Stolz. Manchmal muss Trennung sein, wenn unbiblische Entwicklungen sind. Aber oft ist es auch persönlicher Machtkampf und sowas ist total Sünde, wenn sowas in Gemeinden passiert, ja. Das dürfen wir nicht akzeptieren, aber auch keinen Vermischungsgeist, der eine Einheit und Ökumene um jeden Preis sucht. Beides ist von unten, vom Teufel. Ja. Weder die dauernde Spaltungssucht noch die falsche Ökumene und Vermischungssucht. Ich sage jetzt falsche Ökumene, weil die echte Ökumene im guten Sinne wäre eben die Einheit der wiedergeborenen Christen, die aber unsichtbar ist. Die können wir nicht organisatorisch zusammenführen. Wir kommen hier auch aus verschiedenen Gemeinden. Ich nehme an, dass die meisten von uns hier bekehrt und wiedergeboren sind. Und dann sind wir eins, auch wenn wir in verschiedenen Gemeinden sind, mit verschiedenen Namen. Aber wir werden uns im Himmel wiedersehen. Darauf kommt es an. Wenn aber Irrlehren sind, massive biblische Abweichungen, dann können wir da keine Gemeinschaft haben. Ja, wir lieben deshalb die wiedergeborenen Geschwister im Herrn Jesus, auch wenn wir nicht in allen Lehrfragen mit ihnen übereinstimmen. Auch bei uns gibt es vielleicht gewisse Erkenntnisunterschiede in manchen Einzelfragen, die aber nicht heilsentscheidend sind. Darum geht es. Ja. Wir haben ja auch schon mehrere Gespräche gehabt über den Entrückungszeitpunkt und solche Fragen. Sicherlich wichtig, aber keine heilsentscheidende Frage. Wichtiger ist, dass der Herr Jesus unser persönlicher Erlöser und Erretter ist. Ja, das ist ganz wichtig und dass wir an ihm festhalten. Und ich sage immer, was Entrückung angeht, alle Zeit bereit sein für die Entrückung, auch alle Zeit bereit sein für die Verfolgung und Verführung, dass wir nicht hineinfallen. Denn wenn wir doch nicht entrückt werden vor der letzten Jahrwoche oder Trübsalzeit, wenn wir doch hineinkommen, was ich persönlich so sehe vom Wort her, ein Stück weit zumindest hineinkommen, dann sollten wir auf keinen Fall das Mahlzeichen annehmen oder uns dem antichristlichen System unterwerfen. Wir lieben die wiedergeborenen Geschwister im Herrn Jesus. Wir ringen aber auch auf der Grundlage der Heiligen Schrift um die Erkenntnis und Durchsetzung der Wahrheit in den entscheidenden Heilsfragen, damit keiner verloren gehe. Also Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Wir relativieren die Wahrheit nicht durch eine übermäßige Liebe, aber wir müssen die Wahrheit gleichzeitig in Liebe sagen. Manche sind vielleicht sehr wahrheitsliebend und sehr barsch und hart, und andere sind sehr liebevoll und sagen dann die Wahrheit nicht mehr von der Bibel her. Beides ist falsch. Es muss hier die gute geistliche Linie, die Wahrheit in Liebe zu sagen, wie es im Epheserbrief auch steht, gewahrt werden. Da können wir auch drum beten, und vielleicht ergänzen sich auch mehrere Brüder in der Gemeinde, auch Schwestern, die hier einander beistehen können. Wir sind bereit, Korrektur anzunehmen, wo diese biblisch begründet ist, und zwar in unserer Lehre und in unserem Leben. Das zeichnet einen wirklichen Christen aus, dass wir auch korrekturbereit sind. Nicht gleich explodieren, wenn uns jemand ermahnt und sagt, ist aber nicht gut, was du da gerade machst, ja, oder was du da gesagt hast, auch wenn in der Predigt ein Fehler war, das kann auch passieren, ja, dass man dann auch liebevoll auf den Bruder zugeht. Und da kannst du auch nächstes Mal auch öffentlich korrigieren. Das ist dann kein Problem, wenn es ein demütiger Bruder ist. Wir üben christliche Enthaltsamkeit, das heißt, wir setzen uns nicht mutwillig gottfeindlichen und verführerischen Einflüssen aus, die uns vom Glauben wegziehen. Jeder möge das meiden, was ihn vom Herrn wegzieht. Ich setze jetzt hier kein Gesetz auf, aber prüft, ist das geistlich förderlich oder ist es nicht förderlich, was ich da mache oder im Haus habe oder praktiziere. Wir trennen uns also von allen Strömungen, Praktiken und Methoden, die gegen das Wort Gottes stehen. Dann werden wir auch Vollmacht haben und Freude im Glauben. Sonst wird es immer so ein halblebiges Christsein sein, ja? Wenn man sich dann von der Welt noch hier füllen lässt und dann wieder das Wort Gottes, das passt nicht zusammen. Wir üben wieder konsequente Gemeindezucht. Wir nehmen den Missionsauftrag ernst und laden Menschen in die Nachfolge Jesu Christi ein, solange es noch Zeit ist. Also ich freue mich immer, wenn zu uns Menschen kommen in die Gemeinde und sagen, wir wollen euch kennenlernen. Ich will jetzt nicht unsere Gemeinde loben, ja, aber wir wollen euch kennenlernen, weil ihr missionarisch aktiv seid. In unserer Gemeinde wird nicht mehr missioniert, die sind nur noch im eigenen Saft. Da ist der Tod im Topf. Viele sind zu uns jetzt gekommen in die Gemeinde, einfach mal um uns kennenzulernen, weil sie gesehen haben, da ist jeden Monat Missionseinsatz und auch sonst einiges. Das würde ich auch empfehlen. Werdet missionarisch aktiv. Es kann ganz verschieden geschehen. Mit einem Stand auf der Straße, persönliche Einladung, Freundschaftsevangelisation, missionarische Hauskreise. Aber das ist ganz wichtig, der Auftrag des Herrn, dass wir nicht versauern. Gestern hat jemand gesagt, da gibt es dann Blähungen in der Gemeinde, wenn man nicht mehr nach außen geht. Das heißt, da gehen dann irgendwelche unguten Dinge los, Machtkämpfe, also im geistlichen Sinn verstanden, Blähungen. Ja. Hatte so gemeint, ich weiß nicht mehr, wer es war. Machtkämpfe gibt es dann oder irgendwelche Dinge brechen auf. Das wäre nicht, wenn man nach außen sich wenden würde, für zu den Ungläubigen. Und sonst ist man nur noch mit sich selber beschäftigt und man schmort im eigenen Saft. Das ist nicht gut. Wird irgendwann dann wirklich ungenießbar. Missionsauftrag. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, betet darum. Vielleicht hat nicht jeder die Gabe, direkt auf die Straße zu gehen, aber ihr könnt auch Traktate verteilen, ihr könnt Nachbarn einladen, mal zum Essen oder wie auch immer. Ja, dann noch drei letzte kurze Punkte, dann bin ich soweit für heute erstmal fertig. Wir predigen die zentrale biblische Botschaft von der völligen Verlorenheit des Sünders, von der Notwendigkeit der Buße und der Rettung allein aus Gnaden. Wir helfen unseren Mitmenschen auch praktisch durch Taten der Nächstenliebe, also diakonisch, nicht einfach nur anpredigen, sondern auch helfen, ist ganz wichtig. Nicht? Was nützt es, wenn ich dem Nachbarn nicht helfe, seine Kartoffeln reinzutragen, wenn es zu schwer ist, und dann sage, aber musst du Jesus bekehren, dann wirst du auch so wie ich. Und ja, das versteht ihr? Das war jetzt ein bisschen ironisch gesagt. Also, dass wir auch offene Augen haben, wo Not ist, und auch da bereit sind zu helfen, auch Zeit zu investieren für Gespräche, auch seelsorgerlich. Das ist einfach ein Liebesdienst. Und der letzte und ganz wichtiger Punkt, wir weihen unser Leben ganz neu und ganz allein dem dreieinigen Gott und dienen ihm bis an unser irdisches Ende und bis in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Ich bitte euch aufzustehen zum Gebet. Geliebter Herr und Heiland Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns immer noch Gnadenzeit schenkst, dein Wort zu verkündigen. Wir danken dir, dass wir noch Zeit haben zu evangelisieren. Und wir bitten dich, erwecke noch in vielen die Bereitschaft, dir zu dienen, für dich auch zu den Menschen zu gehen, dass viele gerettet werden. Herr, wir bitten dich auch für christliche Werke, die einmal gut angefangen hatten, dass auch dort nochmal Umkehr geschieht. Und segne jeden einzelnen Missionar, jede Missionarin, die noch klar dein Wort verkündigen, auch innerhalb dieser Werke. Herr, wir bitten dich auch für die Leitungen, dass sie doch auch, ja, auch wieder mehr Mut haben, sich Bibelschule zu nennen oder Missionswerk, dass man sich dieses Namens nicht schämt und auch deines Namens nicht schämt, Herr. Da wollen wir dich auch für uns bitten. Herr, wenn wir gefragt werden, ob wir dich lieben, dass wir dann freudig dich bezeugen. Dazu mach uns alle bereit, dass noch viele gerettet werden. Danke für deine Gnade, danke für deine Liebe, danke für deine Kraft. Amen.
Amen.